Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.
Ich bin Clemens Benke, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei uns dreht sich alles um die schönste Stadt der Welt. Das ist Hamburg, ganz klar. Und in diesem Podcast, da stehen die Menschen im Mittelpunkt, die Hamburg lebens- und liebenswert machen, die sich engagieren, für andere da sind, mit wichtigen, mit großartigen Projekten und Initiativen, die in Institutionen, in Organisationen unsere Stadt bereichern und besser machen. Im Mittelpunkt unserer aktuellen Themenwochen stehen die Macher der Loki-Schmidt-Stiftung und die Organisatorinnen und Organisatoren des Langen Tags der Stadtnatur. Und es gibt von meinem Gast in der aktuellen Folge erstmal ein dickes Lob.
Es gibt hier sehr, sehr viele Grünflächen und Hamburg hat auch 10% der Landesfläche unter Schutz gestellt. 10% der Landesfläche, das hat kein anderes Bundesland.
Sagt Maxi Hecker vom Langen Tag der Stadtnatur. Also raus in die Natur, das ist das Motto unserer Themenwochen hier bei Hamburg aktuell, unserem Stadtnachrichten-Podcast. Ja, das machen wir am besten am Langen Tag der Stadtnatur bei uns in Hamburg. Der findet in diesem Jahr am 13. und 14. Juni statt. In 2 Tagen bietet der Lange Tag der Stadtnatur mehr als 200 Veranstaltungen, wow, um die Flora, um die Fauna Hamburgs zu entdecken. Und das Motto in diesem Jahr, das heißt, alles fließt. Es geht also um Leben am und im Wasser, von der Pfütze bis zur Alster sozusagen. Und da steigen wir jetzt ganz tief ein in die Veranstaltung. Bei mir im Studio ist Maxi Hecker von der Loki-Schmidt-Stiftung. Maxi, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Hallo Clemens, ich freue mich, dass ich bei dir hier mit im Studio sein darf.
Und wir sehen uns nicht zum ersten Mal. Der Lange Tag der Stadtnatur ist regelmäßig Thema bei uns im Stadtnachrichten-Podcast. Wir haben letztes Jahr darüber berichtet, vor 2 Jahren glaube ich auch.
Ja.
Also das ist einfach ein Dauerbrenner und ich finde es schön, dass wir den jedes Jahr vorstellen dürfen und dass wir den haben überhaupt. Gibt es ja immer mit einem Motto. In diesem Motto geht es ganz, ganz viel um Wasser. Da haben wir ja viel in Hamburg, Elbe, Alster und so weiter, die ganzen Kanäle. Also an Wasser fehlt es uns nicht in der Stadt und das Motto deshalb, alles fließt.
Genau so ist es.
Wie seid ihr darauf gekommen? Erzähl mal, wie kommt sowas zustande, so ein Motto?
Genau, also den Langen Tag der Stadtnatur gibt es schon seit 2011, wird auch seit 2011 von der Loki-Schmidt-Stiftung organisiert und kuratiert, sage ich mal. Und wir wollen dabei unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Also den Blick der Hamburgerinnen und Hamburger immer ein bisschen auf ein anderes Thema lenken.
Was war denn letztes Jahr eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr.
Wilde Tiere.
Wilde Tiere,
und
genau. Das war toll.
Es wird wild. Arbeitstitel für dieses
wieder.
Jahr war dann Es wird nass. Ne? Aber dann sind wir noch mal ein bisschen, wir sind zu dritt im Team mit Adrian Weiß und Inka Lusis und manchmal entwickelt sich das dann so und dann haben wir eine ganz tolle Grafikerin dabei, die ja auch so ein schönes Motiv mit einem Stint gemacht hat und irgendwie war dann alles fließt.
Sprechen wir gleich nochmal drüber. Organisiert wird das Ganze von der Loki-Schmidt-Stiftung.
Wir sind da federführend, also die Loki-Schmidt-Stiftung, das ist sozusagen unser Projekt, was wir verantworten. Das wäre aber nicht möglich ohne die ganzen Veranstaltenden. Also es sind über 100 Veranstaltende dabei. Das geht von Einzelpersonen, Naturführerinnen, Menschen, die einfach ihren Garten öffnen wollen und es zeigen wollen, aber natürlich auch bis zu den großen Organisationen, die Wildtierstiftung, der NABU, der BUND. Also über 100 engagierte Menschen sind da dabei, um dieses tolle Programm zusammenzustellen.
Da muss ich kurz einhaken. Also Menschen, die ihren Garten öffnen wollen, das geht auch, also privat initiiert sozusagen.
Haben wir viele dabei. Also es gibt auch viele, die Naturgärten haben, auch teilweise prämierte Gärten und dann einfach zeigen, was sie auf wenigen Quadratmetern, kann man sagen, einfach auch verändert haben und für die Vielfalt gestaltet haben.
Und da in diesem Jahr alles fließt, das Motto ist, kann ich mir vorstellen, dass viele ihre Gartenteiche zeigen wollen.
Genau,
sozusagen.
Genau. Das ist ein Thema. Spannend ist aber auch Regenwassermanagement. Also es gibt zum Beispiel eine Veranstaltung, die sich damit beschäftigt, wie kann ich denn dann meinen Garten pflegen, einzig und allein mit Regenwasser. Also ohne Wasser aus der Leitung zu nehmen.
Ja, mit dem Wasserbecken, ne?
Zum Beispiel, genau, aber es geht auch darum, standortgerecht zu pflanzen, sage ich mal, so der Fachbegriff. Also, dass man sich genau anschaut, wo ist es denn in meinem Garten besonders trocken und wo ist es feuchter? Und dann bringt man halt in den Bereichen, wo es besonders trocken ist, auch Pflanzen aus, die einfach Trockenheit und Sonne lieben.
Die weniger Wasser
die
brauchen.
Die weniger
dann
Wasser
auch?
Brauchen, okay. Genau. Dann kommen die schon zurecht, dann muss ich die nicht gießen. Und auf der anderen Seite, wo es vielleicht ein bisschen eine Senke ist oder wo sich Wasser sammelt, da kann ich dann eher die Sumpfpflanzen zum Beispiel anwidern. Ja. Und da gibt es ein richtiges Management, dass man da auch Strukturen schafft im Garten. Also es ist schon ein sehr spannendes Thema, wo man.
Das ist allerdings ein super Thema, sage ich jetzt selber mal, weil wir haben auch einen Garten und hatten gerade uns einen Teich gemacht. Und der Teich ist aber ohne. Ich weiß gar nicht, das Teich ist, glaube ich, übertrieben. Ich muss es Wasserbecken nennen, denn der ist ohne Sauerstoff. Also wir haben da keine Sauerstoffpumpe drin oder sowas, wollten wir auch nicht haben, sondern nur Sauerstoffpflanzen. Und ich frage mich immer, ob das reicht. Aber da sind jetzt Frösche drin, sind unglaublich viele Kaulquappen drin. Also irgendwie müsste, und denen geht es, glaube ich, gut. Also.
Ja, spannendes Projekt. Vielleicht öffnest du ja nächstes Jahr dann deinen Garten beim Langen Tag der Stadtnatur.
Ja, also wie gesagt, man kann selbst mitmachen. Das finde ich ganz toll. Man wendet sich an euch, sagt, Mensch, ich habe hier auch was zu zeigen und mach meinen Garten auf, stell den zur Verfügung. Dann macht man dann irgendeinen Tag aus, wo dann Menschen in den Garten gehen können.
Genau.
Es gibt ja auch die, wie heißt das nochmal?
Den Tag der offenen Gärten.
Tag der offenen Gärten, genau das.
Genau. Ja. Das gibt es auch. Ist auch einmal im Jahr, ich glaube auch immer am 2. Juni-Wochenende.
Genau. Ist auch schön.
Ist auch schön.
In fremde Gärten mal reinzugucken. Loki Schmidt Stiftung, darüber wollten wir eigentlich sprechen.
Ja, gerne.
Die gibt es seit
1979.
Wow.
1979.
Das ist schon richtig lang.
Damals noch unter dem gefälligen Namen Kuratorium zum Schutze gefährdeter Pflanzen.
Ah.
Von Loki Schmidt gegründet. Du hast ja bestimmt auch schon viele Geschichten über Loki Schmidt gehört. Ich würde mal heute sagen, in heutigen Worten, sie ist so eine Macherin gewesen. Ne? Da wurde nicht viel diskutiert, sie hat dann einfach gemacht. Und ihr lagen schon von frühester Kindheit immer Blumen sehr am Herzen und auch der Wildblumenschutz.
Gibt es nicht sogar eine Blume, die nach ihr benannt ist?
Ja, ne, da gibt es eine Bromelie, müsste das sein, weil sie auch auf vielen Expeditionsreisen unterwegs war. Und sie war ja auch in der Biologie sehr bewandert und hat sich, wie erzähle ich das? Also in den 70er Jahren war halt Naturschutz oft irgendwie Tierschutz. Ne? Mhm. Tiere sind da, kann man eher eine Verbindung aufbauen. Die haben Augen, die machen Geräusche. Ne? Und Pflanzen waren damals gar nicht so in der öffentlichen Wahrnehmung präsent, dass die halt auch bedroht sein können. Und Loki hat es mit ihrer eigenen Biografie verbunden, dass sie halt als Kind ganz viel in der Natur unterwegs war und wie selbstverständlich Pflanzen gesehen hat. Und je älter sie wurde, umso weniger wurden diese Pflanzenarten, die sie doch seit ihrer Kindheit so gut kannte. Und da ist sie dann eher auf die Spur gegangen und hat gesagt, wir müssen auch diese Pflanzen schützen. Und sie gibt mit ihrer unerbittlichen Art den Pflanzen und dem Pflanzenschutz jetzt eine Stimme. Und das war so die Bewegung, die dann das Kuratorium gegründet hat. Und 1990 ging dann das Kuratorium mit der Stiftung Naturschutz Hamburg zusammen und seitdem sind wir die Loki Schmidt Stiftung unter unserem jetzigen Namen.
Und was macht die Stiftung noch, wenn sie nicht den langen Tag der Stadt Natur ausrichtet?
Ganz viele andere spannende Projekte. Also ich habe das schon erwähnt mit Loki und den Blumen. Seit 1980 küren wir die Blume des Jahres. Da sind wir die einzigen in Deutschland und also Österreich schließt sich oft unserer Wahl an. Und Ziel ist es also in jedem Jahr eine Blume zur Blume des Jahres zu küren, die im Idealfall attraktiv ist, also hübsch aussieht, eine schöne Blume hat, die gefährdet ist oder die für einen gefährdeten Lebensraum steht. Und in diesem Jahr ist es der Feldrittersporn und da wollen wir Aufmerksamkeit lenken auf die Ackerbegleitflora. Also früher, ich kenne das jetzt auch nur aus Erzählungen, aber früher waren halt Ackerflächen bunt. Da blühte es rot mit Klatschmohn, blau mit Kornblumen, der Feldrittersporn dazwischen. Wenn wir uns heute Ackerflächen anschauen, da ist es Monokultur. Klar, weil wir das ja zur Nahrungsproduktion brauchen und alles muss ja immer effizienter sein. Es gibt aber viele Pflanzen, die genau auf diesen Lebensraum angewiesen sind und alles, was da passiert. Und wie bei vielen Dingen ist es so, wenn man ihnen den Lebensraum nimmt, die finden keinen Ersatzlebensraum. Also die Pflanzen sind dann tatsächlich bedroht und das ist eines unserer Hauptthemen, da in jedem Jahr wieder aufs Neue die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wie wichtig die Pflanzenwelt um uns herum ist.
Wie kann man das ändern? Gibt es nicht sogar so Projekte, wo zwischen den Ernten der Acker begrünt wird?
Genau, das liegt aber auch nahe, dass man eigentlich auch mal also weniger ernten kann, wenn man die Fläche mal brach sein lässt. Es geht schon
Ach
auch
so,
um
okay.
ja, es geht auch beides zuzulassen. Mhm. Also wir haben eine sehr gute Saatgutreinigung, die eigentlich alles, was fremd ist, irgendwie rausnimmt.
Okay.
Mhm. Aber das mal zuzulassen, dass da auch wirklich, also was vielleicht auch beizumischen, ein paar Pflanzen zwischen diesen Ackerhalmen zuzulassen, weil dann aus dieser Monokultur ja wieder Vielfalt wird, weil je mehr Blumen blühen, desto mehr Insekten kommen dahin. Wenn Insekten kommen, kommen Vögel und so.
Klar, der
kommt
Kreislauf
alles zusammen.
Ja, klar.
Mhm. Da müssten wir aber ein bisschen in die Landwirtschaft reinwirken.
Mhm.
Das ist ein
schwierig, ne?
Das ist ein sehr dickes Brett. Die andere Perspektive, die wir mal haben, ist halt auch, die Menschen zu begeistern, die Menschen erstmal zu informieren. Mhm. Viele wissen das ja gar nicht. Und dann wiederum können wir in unseren Städten, in unseren Gärten, auf unserem Balkon auch Ersatzlebensräume sozusagen anbieten, indem wir die Pflanzen dann halt bei uns ein Zuhause geben.
Die Menschen begeistern, das macht ihr eben durch so eine Aktion wie die Blume des Jahres küren.
Genau.
Und die Menschen auch darauf hinzuweisen, dass diese Blume des Jahres möglicherweise gefährdet ist. Der Rittersporn,
genau.
Sagtest du? Ist
der
das in diesem Jahr? Der Feldrittersporn,
genau.
Okay. Wo kann man das nachlesen, die Blume des Jahres? Auf eurer Seite wahrscheinlich, ne?
Genau. Ja. Wir haben auch immer dann im Oktober küren wir dann immer die Blume des Jahres. Also jetzt im Oktober würden wir dann schon bekannt geben, was die Blume 27 ist. Ich darf aber noch nicht drüber reden.
Ich wollte gerade fragen, hast du schon eine Idee? Oder? Ja, du weißt es wahrscheinlich schon, ne?
Wir haben schon eine Idee, weil so ein Projekt auch immer ein bisschen Vorbereitungszeit braucht.
Ja,
also wir machen dazu zum Beispiel beim Kalender mit schönen Naturaufnahmen, damit man die auch kennenlernt. Mhm. Wir machen eine Saatgutmischung, da braucht man natürlich auch immer ein bisschen, gerade bei seltenen Arten, ein bisschen Vorbereitungszeit, dass man das Saatgut auch in ausreichender Menge dann bekommt. Genau.
Ja, natürlich, klar.
Und dann versuchen wir auch immer verschiedene Führungen anzubieten. Mhm. Also jetzt im Sommer gibt es zum Beispiel auf Hofeggers wollen wir eine Führung machen, da zum Feldrittersporn. Aber auch in Schleswig-Holstein machen wir eine Fachtagung dann auch. Mhm. Also da kann man schon den Feldrittersporn, die Blume des Jahres, ein bisschen kennenlernen.
Kann man den auch im eigenen Garten jetzt anpflanzen?
Ja.
Den Feldrittersporn?
Ja.
Verträgt er das? Ja.
Der verträgt das. Wir haben eine Saatgutmischung mit, ich glaube, 11 verschiedenen Pflanzen.
Okay.
Wo der Feldrittersporn dabei ist, aber auch Klatschmohn und Ackerwachtelweizen. Ja. Also ja, wer was Neues entdecken will, gern bei
uns.
Und
wer euch kennenlernen will, die Loki-Schmidt-Stiftung, also ich glaube, ihr seid beheimatet im Botanischen Garten, ne?
Nein.
Okay,
aber
das
gut,
ist
dass du es ansprichst.
Weil das ist scheinbar ein Irrtum, ein weit verbreiteter, oder?
Genau.
Ja,
also es gibt den Loki-Schmidt-Garten.
Ja.
Auch klar, ich habe es ja erwähnt, ne, Loki Schmidt war sehr pflanzeninteressiert und umtriebig. Da ist es auch naheliegend, dass auch der Loki-Schmidt-Garten im Botanischen Garten so genannt wird. Der gehört aber zur Universität Hamburg.
Gut.
Ist also, wir sind befreundet, da machen wir auch immer Aktionen zusammen.
Aus, ja.
Genau. Mhm. Uns findet man aber in unseren Naturschutz-Infozentren, in den Boberger Dünen und in der Fischbeker Heide sind wir schon seit über 20 Jahren vertreten.
Mhm.
Da haben wir also Infozentren mit kostenfreien Ausstellungen, mit naturpädagogischen Programmen, Führungen direkt im Naturschutzgebiet.
Mhm.
Und ganz, ganz neu, seit fast 2 Monaten, findet man uns auch in der Hafen City.
Ach toll, ja.
Ganz stadtnah am Barkenhafen.
Ja, gute Idee,
genau,
das so stadtnah zu machen. Ne?
Elbbrücken und der Universität, U-Bahn-Station Universität. Für uns, sage ich ganz ehrlich, riesiger Schritt, weil ich habe gesagt, die anderen Standorte direkt am Naturschutzgebiet,
ja,
jetzt sitzen wir am Barkenhafen. Ne?
Ja.
Ein völlig neues, also Neubaugebiet, neu entstehender Stadtteil.
Ja, ja.
Da ist ja gar kein Naturschutzgebiet.
Nee.
Aber es gibt trotzdem überraschend viel Natur. Und wir haben da auch eine Ausstellung jetzt, die kostenfrei ist, die eröffnet ist, zwischen Elbe und Asphalt, heißt die Naturraum Hafen City, zwischen Elbe und Asphalt, zeichnet also ein bisschen den Weg der Elbe nach, Natur im Hafen und die Stadtnatur. Und von dort aus, also direkt vom Asphalt sozusagen, starten wir auch Naturführungen und zeigen, wie viel Natur es auch im Barkenhafen gibt. Und das ist auch für uns jedes Mal wieder überraschend.
Schöne Idee. Mir ist beim letzten Besuch in der Hafen City nämlich aufgefallen, dass da relativ viel Asphalt ist. Ne?
Mhm.
Ich weiß nicht, ob die Planer das damals nicht so auf dem Zettel hatten und ob man das heute vielleicht nicht anders machen würde.
Das wäre sehr wünschenswert.
Ja.
Ne? Es ist, also wir neigen ja dazu, Natur auch so immer ihren Platz zuzuweisen, sage ich mal. Ne? Also es gibt den Losepark und es gibt den Barkenpark, alles okay, aber das ist ja, bleib genau, ne, da haben wir dich vorgesehen, und geh nicht so drüber hinaus. Und das ist, sehr schade. Also da geht noch mehr. Mhm. Auf jeden Fall geht immer mehr Natur. Was an der Hafen City spannend ist, sind eigentlich die Baustellen, muss ich mal so sagen. Weil auf diesen Brachflächen, also wo erstmal alles gerodet wird und Sand angebracht wird und so weiter, dann passiert da ein, zwei Jahre nichts. Mhm. So Brachflächen sind auch wieder total spannende Lebensräume für viele, viele Pflanzen, die das einfach auch brauchen. So, also Sand, wenig Nährstoffe. Da gibt es also sehr viel Spontanvegetation, die man da auch erkennen kann.
Aber das ist ja vorübergehend dann, ne?
Also leider ja, genau. Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, das noch zu schützen.
Beim kurzen Olaf zum Beispiel jetzt, Brachfläche seit 2 Jahren mittlerweile. Ne? Also da passiert dann wahrscheinlich botanisch einiges.
Ja.
Das ist der positive Teil dieser Geschichte.
Genau.
Das finde ich gar nicht schlecht, das so zu sehen. Ja. Also da seid ihr jetzt zusätzlich noch beheimatet, da kann man euch auf jeden Fall besuchen und da kann man auch Ausstellungen besuchen und ihr macht ja auch viele Aktionen jetzt außerhalb des langen Tags der Stadt Natur, ne? Das muss man ja auch sagen, die Loki-Schmidt-Stiftung.
Genau, also wir haben noch ganz, ganz viele Projekte, aber dafür müssen wir mal einen eigenen Podcast machen. Ja. Also Umweltbildung ist bei uns noch ein großes Thema, neben dem Naturschutz. Ja. Also wir schützen Naturflächen, Wiesen, Wälder, Moore mittlerweile in 12 Bundesländern. Also da haben wir eigene Flächen, die wir auch wirklich dann so als Rückzugsräume für Tiere und Pflanzen pflegen.
Also eigene Flächen?
Eigene Flächen, genau.
Also eigene Flächen der Loki-Schmidt-Stiftung in anderen Bundesländern.
Genau.
Das ist
also
nicht unbedingt auf Hamburg dann.
Doch, in Hamburg haben wir die meisten Flächen. Ja. Also vom Wittmoor im Norden haben wir
Ragmoor,
im Umoor.
Wahrscheinlich, oder?
Leider nicht gehört der Stadt.
Okay.
Genau,
Das sind dann städtische Grundstücke oder städtische Moore, die mit euch dann nichts zu tun haben? Oder?
Genau, also das, was wir machen, ist sozusagen privater Naturschutz. Mhm. Also wir als Stiftung, wenn wir uns das leisten können, wenn wir auch freundliche, unterstützende und fördernde finden, die uns auch so den Kauf finanzieren.
Ja. Mhm.
Also das Wittmoor, da haben wir 90 Hektar, ist unsere größte Stiftungsfläche in ganz Deutschland. Aber wir haben zum Beispiel auch in Wilhelmsburg haben wir Feuchtwiesen, die auch ganz wichtig sind für Amphibien. Wir haben vor wenigen Jahren im neuen Naturschutzgebiet Diekbeck, haben wir von Privatpersonen Flächen geschenkt bekommen.
Ja.
Auch ganz großartig. Aber wir haben halt, wie gesagt, auch in anderen Bundesländern Flächen.
Ja.
Und ich habe einen Kollegen, der ist Flächenmanager. Das ist auch ein schöner Titel, finde ich.
Sehr schön.
Und es ist tatsächlich seine Aufgabe, rauszugehen auf die Flächen, da anzugucken, was wächst da. So eine sozusagen eine Biotopkartierung zu machen. Mhm. Also zu gucken, welche Arten können wo vorkommen, welche geschützten Arten können sich hier vielleicht wieder ansiedeln. Und das ist für mich, ich verbringe nur viel Zeit im Büro, so einer der schönsten Momente, wenn der Kollege dann von der Fläche kommt und sagt, ich habe hier ich habe da eine Orchidee gesehen.
Ach,
das ist das erste Mal, dass es da jetzt eine Orchidee gibt. Dann funktioniert das Konzept, da passiert was. Also das ist ein sehr wichtiger Teil der Stiftung.
Ja.
Der andere Bereich ist Umweltbildung. Also in unseren Infozentren machen wir viel für Kindergruppen, für Erwachsenengruppen mit den Ausstellungen. Wir haben aber auch Projekte, die in den Schulen ansetzen.
Mhm.
Also zum Beispiel Pflanz eine kleine Welt, die Saalweide ist eines unserer Projekte. Da gehen wir tatsächlich auf Schulhöfe und pflanzen da Bäume. Und zwar die Saalweide. Und die Saalweide ist sehr speziell, weil sie bis zu 213 Arten Lebensraum gibt. Also vom Schmetterling bis zum Vogel, bis zum Eichhörnchen.
Die Saalweide ist Weidenart, ein Baum. Und wie sieht der aus?
Also wie man sich eine Weide vorstellt.
Okay.
Genau, wir pflanzen die ja noch sehr recht klein. Die haben auch diese typischen Weidenkätzchen, die man so kennt, die ja im Frühjahr so die ersten sind, die rauskommen.
Mhm.
Und das ist zum Beispiel dann auch eine der ersten Nahrungsquellen für die frühfliegenden Insekten, die unterwegs sind, für die Wildbienen.
Mhm.
Und das ist total schön, weil wir das mit den Kindern zusammen machen. Ne? Dann gibt es eine Klasse, die pflanzt dann ihren Baum und die ist auch für die Pflege verantwortlich.
Mega
und geht
wichtig.
Auch stellenweise in andere Klassen und informiert dann darüber und sagt, bitte bei dem in der Nähe dieses Baums nicht Fußball spielen oder so.
Also der muss noch geschützt werden.
Genau.
Ja, finde ich ganz toll. Also wenn man dir so zuhört, dann merkt man, dass es ganz wichtig ist, auch für eine große Stadt viele Flächen zu haben, wo Natur überhaupt stattfinden kann. Ne? Meinst du denn, dass Hamburg da genug Flächen hat oder dass wir immer noch mehr vertragen könnten? Ich frage jetzt mal vor dem Hintergrund zur Konkurrenz mit dem Wohnungsbau und der Konkurrenzkampf sozusagen, der da stattfindet und der auch wirklich hart ist, weil wir brauchen ja auch Wohnungen. Stichwort Diekmoor zum Beispiel ist ja auch ein wunderschönes Naturschutzgebiet. ist es ein Naturschutzgebiet? Ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht sicher.
Teilweise ja. Schutzgebiet, ja.
Und da heißt es ja knallhart, Leute, ist alles gut und schön, aber wir brauchen noch Wohnungen und da müssen jetzt Wohnungen gebaut werden. Wie siehst du das?
Ich würde an erster Stelle erstmal ein Lob aussprechen für die Stadt Hamburg.
Okay, also super.
Es gibt hier sehr, sehr viele Grünflächen und Hamburg hat auch 10% der Landesfläche unter Schutz gestellt. 10% der Landesfläche, das hat kein anderes Bundesland. Und das muss man sich in so einer dicht bebauten Metropole erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Also andere Bundesländer, klar, die haben viele landwirtschaftliche Flächen und so weiter, aber die haben viel mehr Fläche, auch viel mehr unbebaute Fläche, die sie ja auch unter Schutz stellen könnten. Und trotzdem führen wir als Hamburg da im Ländervergleich. Das ist schon mal der absolute Pluspunkt.
Ja, absolut.
Es gibt viele Initiativen auch von der Stadt, von der Umweltbehörde aus, mit den Grünzügen, die sie planen. Also dass man wirklich durch die Stadt dieses blau-grüne Band auch plant,
genau,
dass da auch die Tiere und Pflanzen unterwegs sein können, der Raum da ist. Also das ist großartig. Sehr schön. Die Konkurrenz zum Wohnungsbau, ja, die besteht, aber auch da denke ich, Kompromisse sind möglich. Also man kann auch im Wohnungsbau Naturraum geben. Wir haben ein Projekt, das nennt sich Moin Stadtnatur, wird auch gefördert von der Umweltbehörde. Und da beraten wir kostenfrei in Hamburg BalkonbesitzerInnen, GärtnerInnen, jemand, der eine Terrasse hat. Und wir geben denen Tipps an die Hand, kostenfrei, was die halt wirklich naturnah verändern können.
Und da geht einiges, oder?
Da geht einiges.
Auch auf dem Balkon wahrscheinlich, ne?
Ja. Auf dem Balkon, total unterschätzt. Also da finde ich es wirklich, weil man sich ja oft sagt man, ja, ich kann ja gar nichts tun oder die Stadt muss machen und so weiter. Hat auch zum Teil seine Berechtigung. Aber wir selber, jeder Einzelne von uns, kann halt auch was verändern. Und das fängt auf dem Balkon an. Es fängt auch damit an, dass man nicht immer die Stiefmütterchen kauft im Baumarkt, die für 4 Wochen da stehen hat und dann kauft man sich die Geranien. Das ist nämlich nicht naturnah, sondern dass man da auch wirklich einen Lebensraum schafft, sich überlegt, was mache ich denn? Ich habe Sonne, ich habe Wind, ganz speziell auf deinen Balkon angepasst. Welche heimischen Wildpflanzen fühlen sich denn hier wohl? Und ich sag dir, so schnell wird ein Balkon zu so einer Forschungsexperimentierfläche. Ne?
Ja,
du guckst dann halt abends eher, oh, da ist jetzt eine Glockenblume, kommt da wieder die Glockenblumenscherenbiene, um in der Glockenblume zu schlafen. Das machen die nämlich. Also da ist
lustig, schön. Ja,
also da gibt's ganz viel. Und wenn du dir überlegst, wie viel Fläche Balkone haben, wie viel Fläche auch Gärten haben, da ist ganz viel möglich, auch um die Artenvielfalt zu fördern.
Okay, also nicht die Stiefmütterchen einfach regelmäßig aufhängen und dann die nächsten Blumen, sondern sich da auch wirklich Gedanken drüber machen. Dabei helft ihr auch. Sag doch mal ein Beispiel für eine schöne Balkonbepflanzungsidee, die so lange wie möglich hält.
Also Glocken,
also im Jahr gesehen.
Ja, also Glockenblumen sind sehr schön, gibt es auch hängend, ist wunderschön. Man kann aber auch, wenn man ein bisschen mehr Platz hat, ein paar Margeriten, ein paar Flockenblumen, so Kuckuckslichtnelken. Also da gibt es richtig viel zu entdecken und wie gesagt, am besten einfach bei Moin Stadtnatur melden.
Ja, gute Idee.
Und dann kriegt man so Pflanztipps und was man auch noch für Insekten tun kann und für Vögel tun kann. Ja.
Ein Kollege von mir, der hat mir erzählt, dass er so einen kleinen Teich mit seinem Sohn zusammengebaut hat für den Balkon. Das geht
auch
scheinbar
spannend.
Auch. Also so einen großen Zuber sich genommen, Wasser rein und dann auch so Wasserpflanzen da gepflanzt hat. Und das ging wohl auch ganz gut und macht auch Spaß. Und da kommen ja auch sehr viele Insekten und andere nützliche Tiere.
Genau. Ja. Nee, und das finde ich auch so schön, weil du sagst, es macht Spaß.
Ja.
Also
ja,
es ist ein neuer Bereich und da kann man sich austoben.
Ja.
Ja.
Sehr schön. Jetzt, also es gibt ganz viel zu entdecken bei euch und viel Informationen in der Loki-Schmidt-Stiftung an den Standorten, die wir schon genannt haben. Da unbedingt mal hingehen und auch diese Balkonberatung und Gartenberatung ist großartig, dass das gibt. Finde ich ganz toll, dass ihr das macht und das ist auch super wichtig für eine Stadt.
Ja, dann noch ein Dankeschön muss ich einschieben an die Umweltbehörde, weil das ist tatsächlich ein Projekt, was die Umweltbehörde finanziert und nur deswegen können wir das kostenfrei anbieten.
Toll.
Also da
Nützt ja letztendlich allen, ne? Also ist ja für alle schön, dann sowas zu haben. Lass uns mal zurückgehen zum langen Tag der Stadtnatur. Ja. Vielleicht klären wir erstmal die Rahmenbedingungen, die Daten. Also man muss sich, also du hast schon gesagt, es sind über 100 Veranstaltungen, mega viel. Wir gucken gleich mal, wie man sich da so ganz gut orientieren kann. Ich glaube, es gibt auch Veranstaltungen, die sind relativ schnell ausverkauft. Da bekommt man auch keine Karten mehr, weil man vor allem auch in kleineren Gruppen unterwegs ist.
Ganz genau.
Es gibt ein Anmeldedatum für den langen Tag der Stadtnatur. Der gilt dann für alle Veranstaltungen beziehungsweise für die Veranstaltungen, wo man sich eben anmelden muss. Das
ganz
ist,
genau.
Sag mir nochmal das Datum, das ist jetzt...
Mittwoch, der 27. Mai,
Mittwoch, der
12 Uhr, High Noon.
Ah, 12 Uhr, okay,
12 Uhr.
Das ist wichtig. Da geht man auf eure Seite?
Genau, da kann man auf unserer Seite sich dann die Veranstaltung aussuchen und da gibt es dann einen Link direkt zum Buchungstool.
Okay.
Oder man ruft unsere Hotline an. Und
okay,
da gehen
das geht auch.
Ja, ja, da gehen dann Adrian, Inka oder ich ans Telefon und dann können wir das auch buchen oder noch ein bisschen beraten, welche Veranstaltung in der Nähe ist oder
alles klar,
was
also
gut passt.
Mittwoch, 27. Mai, 12 Uhr, das auf jeden Fall auf dem Zettel haben, dieses Datum und vielleicht vorher schon mal ein bisschen gucken im Veranstaltungskalender.
Ne? Genau.
Und den gibt es online.
Online unter Tag der Stadtnatur.
Tag der Stadtnatur. Und das ist auch ganz schön gegliedert. Ich habe vorhin mal nochmal reingeguckt. Also da kommt man auf die Programmseite und auf der Programmseite sieht man dann auch die verschiedenen Bereiche. Flora und Fauna, Stadtgrün und Gärten, Forschen und Entdecken finde ich super für Kinder, ne? Für Familien. Ganz toller Bereich. Und dann eben Wasser, sprechen wir gleich nochmal ausführlicher drüber. Kinder und Familie, raus ins Grüne, Ruhe und Genuss und Kreativität. Wow. Und dagegen dann aktiv in der Natur. Also es gibt wahnsinnig viel. Und Schwerpunkt ist, alles fließt, ist Wasser. Sag doch mal was dazu. Also wie muss man sich das vorstellen? Es gibt wahrscheinlich ganz viele Führungen zu unseren Gewässern.
Genau, genau. Also Führungen gibt es. Du kannst also zum Beispiel eine Strandwanderung in Wilgönne machen. Mhm. Du kannst eine Wattwanderung auf die Insel Scharhörn machen. Es gibt auch Radtouren. Wir haben natürlich auch Kanutouren im Angebot zum Biber, ins Biberrevier. Können wir gleich noch drüber sprechen.
Müssen wir unbedingt. Projekt Biber müssen wir unbedingt nochmal besprechen.
Genau, der passt auch wunderbar
super,
zum Thema Alles fließt. Wir haben auch mehrere Schiffstouren im Angebot, also auch mal Hamburg. Nicht immer nur von den Landungsbrücken aus, die Route durch den Hafen, sondern auch wirklich ein bisschen mehr Richtung Osten, Billerhuder Insel und da mal von der Wasserseite aus
Tolle Idee.
Naturschutzgebiete zu schauen. Zwei Highlights, die für mich so ein bisschen rausstechen, ist zum Beispiel auch eine mykologische Tour. Mhm. Also wir haben einen ganz engagierten Veranstaltenden, der die Pilze immer mit nach vorne bringt und der auch wirklich uns auch die Augen geöffnet hat, wie viel es eigentlich gibt. Und der macht eine Veranstaltung im Flottbeck-Teil, also im Jenischpark, und zeigt da einfach welche, also kartiert, also bestimmt mit den Teilnehmenden dann zusammen die Pilze, finde ich super spannend.
Also im Jenischpark kann man Pilze sammeln?
Ja, naja, also bestimmen zumindest.
Okay.
Also, genau, es sind ja nicht alle essbar.
Ja, genau. Genau,
also. Aber das finde ich auch. Also Pilze vergisst man sehr oft, aber das lohnt sich da auf jeden Fall hinzuschauen. Genau, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass die Stadtreinigung dabei ist. Die gibt einen Einblick in die Grundwasseraufbereitung.
Auch super interessant, ja.
Also ich finde, du hast ja vorhin schon gesagt, Wasser ist eigentlich überall. Mhm. Jeder weiß in seinem Umfeld, ne, wo finde ich das nächste Wasser, auch ein super Plus für Hamburg. Können wir auch stolz drauf sein, haben ja kaum andere Städte diesen Luxus, den wir hier haben. Aber es geht beim langen Tag der Stadtnatur auch um den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser. Und da finde ich, gehört Grundwasser und wie gehen wir mit unserem Grundwasser, mit unserem sauberen Trinkwasser um auch mit dazu. Und da finde ich das von der Stadtreinigung auch sehr spannend, dass
Tolle
wir dabei
Idee,
sind.
Ne? Da können wir vielleicht mal ein paar Stichpunkte nennen. Grundwasser, also nicht alles wegschütten. Ich glaube, es gibt Menschen, die immer noch Essen ins Klo runterspülen oder ins Waschbecken.
Ja.
Das auf gar keinen Fall machen,
Zum
gehört,
Beispiel,
glaube ich, dazu. Ne?
Genau.
Das sind jetzt so die rudimentären Kenntnisse, die ich habe.
Genau.
Also da
aber
kann man einiges machen.
Ja, auch überlegen, alles, was aus dem Hahn kommt, ist ja Trinkwasser. Ne?
Ja, ja.
Also wirklich richtig mühsam aufbereitet.
Ja.
Auch das kann man noch, wenn man, weiß ich nicht, Gemüse vom Markt gekauft hat und es abgewaschen hat, ist das natürlich auch super Gießwasser. Ne?
Ja,
auch das muss ja nicht in den Abfluss runter.
Genau.
Also da geht es um Sauberkeit, aber auch, wofür verwenden wir eigentlich das Trinkwasser?
Ja.
Autowaschen machen wir mit Trinkwasser. So. Muss nicht sein.
Muss nicht sein, ne?
Genau.
Aber die Autowaschanlagen, das ist natürlich Trinkwasser wahrscheinlich, ne?
Kommt aus dem Hahn, ja. Ja.
Alternative?
Fahrradfahren.
Ja, wunderbar, lass ich so stehen. Völlig richtig.
Ja, genau. Also es gibt auch verschiedene Barkassentouren. Ja,
okay.
Also da auf jeden Fall reinschauen ins Programm und gucken, was einen da besonders anspricht. Ja. Es ist wie in jedem Jahr, wir freuen uns sehr, auch wieder die Exkursion auf die Insel Nessand dabei.
Ja.
Das ist ja die Insel, die das ganze Jahr über geschützt ist, aber die Umweltbehörde macht wieder 2 Touren. Um zu zeigen, wie unberührte Natur aussieht, wie sich das entwickelt.
Boah, mega.
Wahnsinnig, ja, wahnsinnig begehrt. Wir müssen die Tickets wieder verlosen. Da kann man sich online noch bewerben für die Verlosung und dann.
Also es gibt einige Veranstaltungen, wo die Tickets verlost werden. Ne? Das ist auch im Programm nochmal gekennzeichnet.
Genau,
diese Veranstaltung.
Das ist Nessand.
Das geht nicht anders.
Das sind die 2 Touren nach Nessand und das andere ist die Spazierlesung durch den Garten von Helmut und Loki Schmidt in Langenhorn mit dem Autor.
Am Bungalow, ja herrlich.
Genau,
ja,
mit Lothar Frenz. Der hat Loki interviewt in ihren letzten Lebensjahren und hat das auch aufgezeichnet mit den Gesprächen. Und er geht dann halt durch den Garten, es wird auch das Haus gezeigt und der Garten wird gezeigt und an bestimmten Stellen lässt er halt Loki dann über das Lokifon, also die Aufnahme, wieder zu Wort kommen.
Ach, toll.
Und das ist dann schön so.
Also das heißt, sie hatte dann auch in ihrem Garten, ich stelle mir den jetzt nicht so riesengroß vor dort, also das Haus kenne ich von außen, den Bungalow.
Der ist auch nicht so groß, ja.
Und da hat sie auch schon ihre eigenen Vorstellungen natürlich gehabt, ne, wie der gestaltet ist und wo welche Blumen sind.
Wenn sie Zeit
so
hatte, genau, hat sie sich da auch mit beschäftigt.
Ja. Genau. Und der ist sonst gar nicht zugänglich, der Garten? Nur im Rahmen dieser Führung jetzt?
Genau, ne? Also die Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung oder die Helmut und Loki Schmidt Stiftung, die da in dem Haus aktiv sind, die bieten auch Führungen an. Aber müssen das aufgrund der Nachbarschaft sehr, sehr begrenzt halten.
Ja, natürlich. Ne?
Mit der Anzahl. Genau, deswegen ist es leider immer seltener geworden in den letzten Jahren. Mhm. Aber beim Langen Tag der Stadtnatur sind die auch wieder dabei. Und dann
tolle Idee.
Öffnen wir diesen besonderen Garten, kann man sagen, ja.
Also auch da rechtzeitig zur Verlosung sich anmelden, wenn man da Interesse hat. Muss ich echt immer dazu sagen, es sind leider nur 2 Tage. So wenig Zeit, ne, für so viele tolle Sachen, die man machen kann bei euch.
Genau, das stimmt. Man muss sich immer, man muss sich immer ein bisschen raussuchen, was man gerne macht. Mhm. Und du hast es schon gesagt, heiß begehrt. Also der Ansatz ist natürlich auch von uns, mit kleinen Gruppen in die Natur zu gehen.
Ja,
wir wollen jetzt nicht mit 40, 50 Leuten da irgendwie die Pilze suchen. Mhm. Die Hälfte davon sieht gar nichts und bekommt nichts mit und es ist auch nicht so gut für die Natur.
Absolut.
Deswegen sind die Plätze halt auch die mit Anmeldung sind manchmal auch schnell vergeben. Das stimmt schon. Ich weiß auch aus der Hotline, dass da nicht alle immer so glücklich mit sind. Habe ich auch Verständnis für. Aber ich kann nur dazu einladen, auch wenn man auf der Website unterwegs ist und sieht, dass da schon was ausgebucht ist, man soll sich einfach auf die Warteliste schreiben lassen. Wir erleben das immer wieder, dass dann halt ein paar Tage vorher, ne, dann sagt die Gruppe mit 6 Leuten ab, weil krank oder wie auch immer.
Ja.
Und dann kann man auch kurz vorher noch nachrücken und noch die Plätze belegen.
Ja. Lohnt sich dran zu bleiben.
Ja, auf jeden
Fall.
Wir
waren beim Wasser stehen geblieben.
Genau.
Alles fließt.
Ja,
also kleine Gewässer, bei uns auch, genau. Kleine Gewässer, große Gewässer. Ihr seid im Hafen wahrscheinlich auch unterwegs. Ihr seid in Wilhelmsburg unterwegs.
Ja, genau. Auch im Bergedorf gibt es eine Fahrt mit dem Ewer zum Beispiel.
Ja.
Man kann aber auch Führungen rund um die Gewässer machen. Also der Neuntäter e.V. ist wieder mit verschiedenen Angeboten rund um die Gänse. Da, die sind ja auch gebunden an die Gewässer.
Was für ein Ding ist das?
Kuhmühlenteich, die Graugans. Die da unterwegs ist.
Ja.
Oder alle, ne, man hört sie ja oft, die Graugänse, wenn man irgendwo unterwegs ist. Und da gibt es ganz spannende Führungen auch zu den Graugänsen. Es gibt auch was, es gibt auch was zum Biber am Eichbaumsee.
Den Biber machen wir gleich.
Genau. Es gibt aber zum Beispiel auch in einem Museum ein Algen-Workshop. Da nimmt man Algen unter die Lupe. Ja, auch die Schmuckalgen, die haben auch so einen schönen Namen. Da kann man sich überraschen lassen. Es gibt auch viele Veranstaltungen, wo man keschern kann. Weißt du, was keschern ist?
Ja, Keschern, das mache ich regelmäßig bei uns in dem Becken sozusagen. Und ich muss im Moment immer darauf achten, dass ich nur die Blätter erwische und nicht die Kaulquappen.
Ja, genau.
Gar nicht so einfach. Aber
gar nicht so einfach.
Das meinst du, ne?
Genau, Keschern, also okay. Es gibt auch solche großen Kescher. Das ist auch was man viel mit Familien machen kann.
Ja.
Also wo man dann auch wirklich an einzelne kleine Bäche geht und da dann keschert und sich dann das, was man gekeschert hat, vorsichtig in so eine Schale gibt. Und dann legt man los mit Lupen
und
guckt
viel,
mal, welche Kleinstlebewesen da drin sind.
Das glaube ich, das ist echt spannend,
wenn man
da wahnsinnig viel drin ist.
Ja. Genau. Ja. Und wer selber aktiv werden will, wir haben ja darüber gesprochen, was kann ich eigentlich tun für den Schutz unserer Natur. Wir haben auch einen Aktionstag zusammen mit dem NABU, dem Projekt Lebendige Alster und dem BUND. Da wird ein Stück der Alster renaturiert am langen Tag der Stadtnatur.
Das habe ich gelesen, das finde ich auch richtig spannend. Ne? Das ist ja generell, glaube ich, ein Renaturierungsprojekt, was da stattfindet an der Alster an verschiedenen Stellen. Und das macht ihr jetzt sozusagen mit Publikum.
Genau, genau. Da sind immer viele Hände gewünscht, die da helfen. Und man kann sich da auch informieren, was es eigentlich bedeutet, zu renaturieren. Ne?
Ja.
Also klar, wir haben Flüsse in den letzten Jahrhunderten immer so eingegrenzt, begradigt, ihnen vorgegeben, wo der Platz sein soll.
Ja.
Dadurch auch vielen Tieren so den Lebensraum genommen.
Wir hatten ja mal, wenn ich mich richtig erinnere, war das auch letztes Jahr im Sommer oder vorletztes Jahr, im sehr heißen Sommer, wo wir plötzlich viele tote Fische hatten.
Ja.
Das hatte auch was, glaube ich, mit dem Ufer zu tun oder dass dort Renaturierungsflächen nicht vorhanden waren, ne?
Also das Wasser hat eine bei begradigten Flüssen eine riesige Geschwindigkeit. Das ist halt einfach weg. Wenn man sich vorstellt, dass es so ein paar Schleifen gibt, die Flüsse meandern, dann ist es langsamer, dann verbleibt das Wasser langsamer. Da hat man Flachwasserzonen, wo auch dann eine Amphibien oder Fische auch laichen können, wo sie sich zurückziehen können, was wieder gute Orte sind dann für den Reiher, um auch versorgt zu sein. Und das mit der Hitze, mit dem Sauerstoff ist ein riesiges Problem. Wenn das Wasser weg ist, wir hatten das ja auch in der Oder, waren das ganz schreckliche
Man vergisst das so schnell
Bilder.
Wieder. Ne? Ja, aber
genau.
Das war,
genau, aber wir haben so ein Beispiel tatsächlich hier direkt in Hamburg mit dem Stint. Den Stint kennen viele, glaube ich, als Speisefisch. Nicht jeder mag ihn, aber irgendwie gehört es dazu.
Ja.
Und Stinte waren früher wahnsinnig häufig. Also den hat man sogar aus der Elbe gefischt, um damit das Vieh zu füttern, weil es so viele davon gab. Wir haben jetzt aber in den letzten, ich sag mal so, 10 Jahren einen Einbruch um 90% dieser Stintpopulation.
Das ist richtig heftig, ja.
Das ist ein ganz kleiner Fisch, nur so 20 Zentimeter lang, silbrig, grau, grünlich. Und der ist halt in der Elbe, kommt halt immer im Frühjahr, so schwimmt die Elbe aufwärts, um zu laichen, um sich halt diese ruhigen Gebiete zu holen. Und 90% sind da wahrscheinlich jetzt weg, weil der findet keine Laichplätze mehr. Durch die Elbvertiefung ist auch viel Bewegung in diesem Ökosystem.
Viel Schlick, der
rumgespült wird. Viel Wassertrübung auch, was ihm schwer macht, noch Fressen
Ganz
zu
logisch,
finden.
Ne? Ja.
Und halt auch der Sauerstoff, der einfach fehlt, weil zu wenig Bewegung da ist, zu viel frisches Wasser reinkommt.
Ist ein Problem. Auch.
Ist ein Problem, ja.
Also an der Alster seid ihr auch unterwegs.
Ja.
An der Elbe hatten wir auch gerade schon drüber gesprochen. Auch da gibt es jede Menge Programmpunkte. Muss man einfach mal ins Programm gucken, dass man sich da was Schönes aussucht. Ne?
Genau.
Maxi Hecker ist bei uns im Stadtnachrichten-Podcast vom Langen Tag der Stadtnatur beziehungsweise von der Loki-Schmidt-Stiftung, die den Langen Tag der Stadtnatur auch mit organisiert. Hallo Maxi nochmal, grüß dich.
Hallo Clemens.
Der Biber, der lässt uns nicht los und der ist auch nochmal ein Riesenthema in diesem Jahr beim Langen Tag der Stadtnatur. Ich muss mal überlegen, also ich weiß gar nicht, ich habe schon mal einen Biber gesehen auf Wanderungen weit außerhalb von Hamburg auf jeden Fall. Wie präsent ist denn der Biber bei uns in der Stadt?
Also der Biber war hier sehr, sehr lange ausgestorben, ungefähr 200 Jahre. Er ist seit
200
Jahre ausgestorben, ja.
Kein Biber in Hamburg?
Ja, wie sind wir ohne Biber ausgekommen?
Wir konnten das ertragen, genau.
Biber wurden tatsächlich gejagt. Also wir haben ich muss es so hart sagen, wir haben es als Menschen fast geschafft, dieses Tier auszurotten.
Ja,
weil wir es
so
gejagt haben.
Tieren, ne?
Speziell für den Pelz wurde der gejagt, für sein Fleisch. weil die Mönche in der Fastenzeit Hunger hatten und gesagt haben, haben sich den Biber angekommen und gesagt, der hat ja einen Schwanz, da sind ja Schuppen dran. Der ist ja gar kein Tier, der ist ja Fisch, den können wir ja essen.
Ui,
so.
Okay.
Also ein Teil, die Biber wurden deswegen teilweise in der Fastenzeit gegessen und der wurde auch fürs Bibergeil gejagt.
Mhm.
So ein bestimmter Stoff, der auch zum Beispiel als Arzneimittel verwendet wurde, aber auch als Aphrodisiakum wirken sollte. So, also Biber wurden sehr stark bejagt und deswegen fast ausgerottet und es überlebte nur eine ganz kleine Population in Sachsen-Anhalt an der Elbe. Und da hatten sie Ruhe. Und von dort aus haben sie sich dann ganz, ganz langsam die Elbe entlang wieder ausgebreitet. Deswegen haben wir bei uns auch den sogenannten Elbe-Biber. Seit 2010 ist er wieder da. Wir als Loki-Schmidt-Stiftung begleiten ihn auch. Und wir haben jetzt, beantworte ich deine Frage. Entschuldigung, ich muss etwas ausholen.
Alles gut.
Jetzt haben wir in Hamburg, wir schätzen so ungefähr 60 Tiere in 12 bis 13 Revieren. Also entwickelt sich gerade was. Vielleicht sind wir schon bei 14. Aber 60 Tiere, genau.
Immerhin, ne? Also toll. Kommt mir jetzt fast wenig vor, aber ja, ist wahrscheinlich ein mega Anfang. Ne?
Ist ein Anfang, ist ein großes Erfolgsprojekt auch für den Naturschutz. In anderen Bundesländern, wenn wir nochmal schauen, gab es viele Wiederansiedlungsprojekte. Da wurden dann andere, nicht der Elbe-Biber, sondern andere Biber auch wieder angesiedelt. Also wenn wir nach Süddeutschland schauen, in Bayern und Baden-Württemberg, also da gibt es 40, 60, 80.000 Tiere mittlerweile.
Ui, okay.
Haben da schon wieder eine andere Einstellung zum Biber als wir. Ja. Wir müssen unsere 60 auf jeden Fall gut behüten und beschützen. Und die haben sich aber hier auch ganz gut eingefunden.
Ist denn das ein Schädling auch, ein Biber? Also geht von dem in irgendeine Richtung Gefahr aus?
Nein. Also Biber in erster Stelle ist erstmal ein Vegetarier. Mhm. Also der frisst nur Pflanzen, also macht sozusagen hat keinen Einfluss
also
auf andere Tiere.
Safe.
Genau, ja,
okay,
auf jeden Fall.
Gut.
Und er lebt auch, ich würde mal sagen, sehr zurückgezogen. Wenn er so seine Burgen braucht, hat er ja auch ein bisschen Voraussetzungen, was er da vom Ufer an Gegebenheiten braucht, dass er seine Burg da bauen kann. Und was er in anderen Bundesländern halt schon macht, ist, dass er Dämme baut. Hamburg macht er das noch nicht, aber da kommen wir so ein bisschen an den Punkt, dass die Landwirtschaft da ein bisschen kritisch ist dem Biber gegenüber, weil er ja Wasser aufstaut. Das verändert wieder den Wasserhaushalt auf Flächen, weil er ernährt sich sehr vegetarisch. Er mag Obst, eines der Dinge, also er isst Rinde, Gräser, ne? Aber er mag halt auch Obst und er ist nicht ganz so nachhaltig. Also er fällt den Baum, um an die Früchte zu kommen. Wer so ein Obstbauer ist, der seine schönen alten Sorten in Ufernähe hat, der kann dann schon schnell in Schwierigkeiten kommen mit dem Biber, aber auch da gibt es Möglichkeiten, Bäume zu schützen.
Das glaube ich
Problem.
Nämlich auch. Da braucht
also
man einfach einen Zaun
kein Schädling.
Oder was auch immer. Er ist auf jeden Fall geschützt. Und wo finden wir den Biber bei uns in Hamburg?
In den Vier- und Marschlanden. Also wie gesagt, er kam die Elbe entlang und hat da in den Vier- und Marschlanden schöne Voraussetzungen gefunden. Also mit Dove-Elbe, mit Gose-Elbe, mit vielen Verzweigungen, die Gewässer da machen, hat er einfach viel Lebensraum, auch den er besiedeln kann. Und Fressen findet er da auch. Er wird sehr, sehr oft verwechselt mit Nutria.
Das ist ja die Wasserratte, ne?
Genau.
Ist die das? Ja, ne?
Ja. Gibt es, kann man so sagen. Weil man die viel, viel häufiger sieht. Klar, ich habe gesagt 60 Biber. Bei Nutria können wir nur schätzen, wie viele es gibt. So zwischen 20 und 40.000 gibt es in Hamburg.
Wow.
20 und 40.000.
Okay. Ja.
Sieht man viel, viel häufiger. Kommt aus Südamerika. Auch wieder, dass es Nutria heute hier in diesen großen Anzahl gibt, müssen wir auch wieder uns Menschen zuschreiben. Ne? Wir haben
wie überall. Ja, das, so, ne? Also es fängt bei den Tauben an und zum Beispiel Nutria und so weiter. Ja,
ganz
das ist
genau.
Richtig,
Früher in Pelzfarmen gehalten und dann wurden die Pelzfarmen aufgegeben und die Tiere sind ausgebüxt und haben hier natürlich auch Lebensräume vorgefunden und haben keine natürlichen Feinde. Also solange jetzt der Wolf und der Bär und der Luchs nicht zurückkommen, hat er keine nennenswerten Feinde. Ist wesentlich kleiner. Nutria sind wesentlich kleiner als Biber. Nutria sind so ungefähr 1 Meter groß, haben so einen rattenähnlichen Schwanz.
Genau, ja.
Deswegen die Wasserratte und man erkennt sie auch, die haben so eine weiße Nase. So als wären die einmal so eine Puderdose reingefallen mit so weißen Schnurrhaaren.
Ja.
Und sind tagaktiv.
Kann man die sehen, auch wenn man jetzt irgendwo spazieren ist, unterwegs ist, im Moorlandschaften oder wo auch immer, wo Wasser ist?
Auch die sind, auch in Bergedorf sehr präsent und breiten sich halt immer weiter aus, auch in die Städte rein. Der Biber ist deutlich größer. Also der ist mit seiner Kelle, mit seinem Schwanz, ist der 1,30 Meter bis 1,50 Meter.
Krass, das ist groß.
Das unterschätzt man immer so. Ne?
Genau.
Der wiegt auch 35 Kilo. Also den...
Ne? Schöner Brocken, ja.
Ja, genau. Und der ist dämmerungs- und nachtaktiv. Mhm. Und deswegen sehen wir ihn eigentlich so selten. Mhm. Ne? Und selbst wenn wir ihn im Wasser sehen, er schwimmt so tief, dass eigentlich nur der Kopf rausguckt. Und da erkennt man gar nicht, wie groß dieses Tier eigentlich ist. Und er ist noch nicht weiter gewandert als halt diese doofe Elbe, Gose-Elbe. Mhm. Also es gab mal einen Biber, der ist unter der Elbphilharmonie langgeschwommen, aber wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Das ist eigentlich nicht sein Gebiet.
Woher weiß man das?
Fotos, genau.
Fotos?
Also da können wir das dann relativ gut bestimmen. Aber wir müssen mal gucken, wie sich die Biberpopulation entwickelt.
Ja.
Er wird irgendwann an die Alster kommen.
Okay.
Gehen wir davon aus.
Also das ist ein relativ neues Projekt, ne?
Ungefähr.
Das Biberprojekt.
Ja, seit 2010, 11 ungefähr.
Guck mal. Ja,
genau.
Okay. Und was für Führungen veranstaltet ihr, um den Biber besser kennenlernen zu können, jetzt am langen Tag der Stadt Natur?
Es gibt Kanutouren am Samstag und am Sonntag ins Biberrevier.
Mhm.
Also was man sehr schön sehen kann im Juni, sind halt seine Fraßspuren. Also wir kennen das ja so typisch, diese angefressenen, sanduhrförmigen Bäume.
Absolut,
absolut. Also die findet man, wenn man weiß, wo man gucken muss. Man findet auch die Späne, die er dann auch gerne, also super Souvenirs auch irgendwie von so einer Tour, so einen Holzspan mitzunehmen.
Ja, toll. Ja.
Die findet man. Und wir machen auch eine Wanderung rund um den Eichbaumsee. Da würde man ja jetzt vielleicht nicht vermuten, dass es ein Biberrevier ist, aber tatsächlich gibt es auch dort einen. Mhm. Also trotz der Freizeitaktivitäten, die da stattfinden. Mhm. Und da kann man auch mal nach anderen Spuren suchen. Also wenn, ich habe ja schon gesagt, 35 Kilo, der bringt ein bisschen Gewicht mit. Der ist auch ein bisschen behäbig.
Mhm.
Das heißt, wenn der das Wasser mal verlässt, dann braucht er auch Platz. Und es gibt so Ein- und Ausstiege aus Gewässern. Und wenn der Biber da langläuft, da wächst kein Gras mehr.
Das sieht man
also
einfach,
da ist richtig, da ist das richtig plattgetreten.
Ja, ja.
Also da machen wir Veranstaltungen.
Toll.
Und es hat auch unser Naturraum Hafen City geöffnet mit unserer Ausstellung. Und da haben wir uns aus dem Biberprojekt einen kleinen Traum erfüllt. Wir haben eine Biberburg nachgebaut.
Ui, toll.
Und zwar so 1,80 Meter hoch.
Wow.
Sodass auch wir beide da auch reingehen können und in unserer Biberburg mal stehen können.
Wie groß sind die in echt, als nicht nachgebaut?
Die können auch richtig riesig werden.
Tatsächlich? Okay.
Genau, also die Biber machen sich das, also der Eingang von so einer Biberburg liegt immer unter Wasser. Das ist so sein Schutz, dass er mal tauchen muss. Dann gibt es erstmal so eine Röhre und dahinter kommt der Wohnkessel und den macht er sich richtig gemütlich. Also der wird ausgepolstert.
Schön.
Genau, da macht man sich's gemütlich.
Ach toll.
Der ist jetzt nicht so hoch, aber er baut halt oben drüber eine riesige Astburg, kann er machen. Also das sieht für uns oder für den Laien auch, sieht es eigentlich eher aus wie so Gartenabfälle, irgendwie so ein bisschen Totholz und so weiter. Von außen erkennst du die Biberburg nicht so gut. Aber er stapelt da richtig viel Totholz drauf, richtig dichtet das dann mit Schlamm noch ab, damit er im Winter auch richtig gut isoliert ist. Also das ist so ein richtig gemütlicher Wohnkessel, stelle ich mir das vor.
Sehr schön.
Manchmal auch zwei Wohnkessel, wenn die Familie ein bisschen größer ist, weil die Jungtiere das erste Jahr immer noch mit der Familie leben und dann den Nachwuchs, die jüngeren Geschwister sozusagen mit aufziehen. Mhm. Also da kann das innen schon größer sein. Aber von außen erkennt man gar nicht,
mega spannend,
wie groß die
ist. Kann man bei euch sehen dann auch. Und zwar das ganze Jahr über, jetzt nicht nur an dem Wochenende.
Genau, das ist auch eröffnet, ja.
Also über den Biber könntest du wahrscheinlich noch ewig erzählen, aber es ist natürlich auch spannend, ihn selbst vielleicht, wie hoch sind die Chancen, dass man einen Biber sieht bei einem dieser Ausflüge?
Man braucht ein bisschen Geduld. Ich habe gesagt, er ist nacht- und dämmerungsaktiv. Das ist jetzt im Juni nicht ganz so leicht. Aber ich meine, man kann ja dann auch sich Tipps holen von uns Biber-Experten. Also ansonsten gibt es auch gerade in den Herbst hinein, machen wir dann so Veranstaltungen, wo wir dann auch in Borkhorst mal länger auf dem Deich sitzen. Und wenn man dann auf die Abendstunden wartet, dann kann da auch mal einer vorbeischwimmen.
Toll.
Ich hatte das im letzten Jahr, man vermutet es gar nicht, wir waren mit unserem Biberrevierbetreuern an der Dove-Elbe unterwegs, halt auch am Nachmittag.
Ja.
Also auch gar nicht seine Zeit. Und es war wirklich, als hätten wir ihm bestellt, schwamm dann ein Biber neben uns beim Boot und setzte sich dann ans Ufer.
Nein.
Hat dann erstmal noch so ein paar Äste abgenagt. Das hört man auch immer toll, das machen.
Das ist
und dann
ja
setzte er sich dann auch aber vom Ufer weg, auch da, wo wir ihn sehen konnten, und hat die dann auch schön abgenagt.
Das
die
hat er
Äste.
Für
das
euch
war,
gemacht.
Das
eindeutig.
War ganz großartig. Ja. Also er überrascht einen
sehr,
immer
sehr
wieder.
Sehr, sehr schön. Also es kann vorkommen, dass man ihn dann tatsächlich auch persönlich kennenlernt.
Ja.
Und du hast jetzt auch gerade schon erwähnt, es gibt nicht nur die vielen Veranstaltungen am langen Tag der Stadtnatur. Ihr macht auch immer noch ein Programm über das ganze Jahr hindurch, die Loki Schmidt Stiftung. Ne?
Ganz genau.
Maxi, ich wollte zum Schluss einfach nochmal sagen, ganz, ganz toll, dass du hier gewesen bist. Also lass uns nochmal darauf hinweisen, es gibt ein tolles Programm, was ich jetzt auch schon oft gesehen habe in verschiedenen Geschäften und Läden, was ausliegt. Da ist auch eine ganz tolle Karte zum Thema. Ich habe sie hier vorliegen. Alles fließt, langer Tag der Stadtnatur. 13. bis 14. Juni. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also Leute, 13. bis 14. Juni ist der lange Tag der Stadtnatur.
Genau.
Anmelden könnt ihr euch bis
ab 27. Mai.
Ab 27. Mai 12 Uhr. Bitte das auch machen rechtzeitig, weil es gibt einige Veranstaltungen, wo die Plätze wirklich rar sind und da muss man einfach schnell sein und dranbleiben, wenn man keinen Platz bekommt. Das haben wir auch gelernt gerade, weil es gibt Wartelisten.
Genau.
Also lohnt sich auf jeden Fall, sich da eintragen zu lassen. Genau, und das Programm, wie gesagt, da ist nochmal ein schönes Bild drauf von Elbe und Süderelbe, Norderelbe, Bille und so weiter. Alles, was mit Hamburger Wasser zu tun hat, mit den verschiedenen Stationen, wo man was erleben kann. Und natürlich gibt es das auch im online, das Programm unter langertagderstadtnatur.de.
Genau, so ist es.
Maxi, toll, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Das macht
sehr
richtig
gerne
Lust und Spaß auf Hamburgs Natur und natürlich auch auf den langen Tag der Stadtnatur. Danke dir für den Besuch.
Vielen, vielen Dank.
Ihr hört euren Stadtnachrichten-Podcast mit den Themenwochen Langer Tag der Stadtnatur. Sagt gerne immer Bescheid, wenn ihr Kritik oder Vorschläge habt. Ihr erreicht uns unter stadtnachrichten@hamburg-2.de. Am besten ihr abonniert uns, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Empfehlt uns auch gerne weiter. Mein Name ist Clemens Benke. Bis dann. Tschüss.
Hamburg aktuell. Der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.